Das Energiewende-Filmfestival gab es schon einmal, nämlich 2018. Jetzt ist es die zweite Auflage. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, jetzt wieder so ein Festival?
Eigentlich wollten wir das Festival, die zweite Auflage des Festivals schon viel früher machen. Aber dann kam Corona dazwischen und dann hat sich es immer weiter verzögert, so dass es jetzt doch ja, tatsächlich 5 Jahre gedauert hat, bis endlich diese zweite Auflage kommt. Umso mehr freuen wir uns aber, dass es jetzt soweit ist.
Ihr habt ja jetzt viele Filme gesichtet dafür, habt wahrscheinlich auch noch ein bisschen im Kopf, was 2018 gezeigt wurde. Hat sich da das Filmschaffen, was Energiewende oder Energie, Klima angeht, stark verändert?
Also ich glaube, was gleich geblieben ist, ist unser Ansatz, nämlich nicht unbedingt mit Dokus zu arbeiten und quasi informativ zu arbeiten in erster Linie, sondern eben zu gucken, wie sich das in Spielfilmen, also in eher im Fiktiven, die Themen auch niederschlagen. Und das ja hat uns jetzt eigentlich sogar nochmal ermutigt, weil vielleicht auch so ein Gefühl da ist, dass eigentlich noch viel mehr Informationen im Umlauf sind und man sich eigentlich an vielen Stellen informieren kann. Aber eben dieses, wie erzählt man über diese Themen, also wie erzählt man auch über die Klimakrise, das interessiert uns halt weiterhin sehr stark. Und das finden wir eigentlich auch neben der politischen Ebene eben auch so eine kulturelle Frage, also wie einfach auch eine Gesellschaft solche Themen verhandelt.
Und da haben wir ja schon bei der ersten Ausgabe und diesmal auch den Bogen sehr weit zurückgeschlagen. Also wir sagen jetzt, wir suchen nicht nur aktuelle Filme, die das Thema behandeln, sondern wir haben auch Filme aus den 90er Jahren. Ich glaube, Crash ist diesmal der älteste, der dabei ist. Das letzte Mal ging es noch weiter zurück. Da hatten wir den Fall Matteo aus den 60er Jahren und so. Also da haben wir tatsächlich in der Filmgeschichte gesucht, wie kam da Energie vor in Filmen und was kann man daraus dann wieder an Diskussionen für den heutigen Status quo ableiten.
Jetzt hast du gerade den Film Crash erwähnt. Das ist ja, der fällt vielleicht so ein bisschen raus, wenn man erstmal überlegt, worum geht es bei einem Energiewende-Filmfestival. Es sind nämlich nicht nur Klimaaktivistinnen oder Energiewende-Aktivistinnen im Fokus, sondern in dem Film auch eher ein bisschen denen das ziemlich egal ist.
Genau, also Crash war tatsächlich ein Film, den wir sehr früh festgelegt haben für das Programm. Ich kenne ihn noch gar nicht so lange, den Film, aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, eben nicht nur in das Politische reinzuschauen, sondern auch wie vielleicht in so einer Alltagskultur, in der wir leben, eben bestimmte Dinge entweder total selbstverständlich sind oder auch eben fetischisiert sind. Und Crash ist ein Film, ja, das ist vielleicht auch ein breit gespannter Bogen, aber es ist ein Film, wo es halt schon auch um Autos als Fetisch geht. Und das ist ja genau etwas, mit dem wir jetzt auch zu kämpfen haben, wenn wir eine Transformation im Verkehrsbereich haben wollen, weil es ja einfach so eine starke Verbindung zum Auto gibt, die ja manchmal auch irrational ist. Und deswegen hat uns der Film interessiert und wir sind da sehr gespannt, ein Gespräch drüber zu führen über den Film.
Beim Festival habt ihr ja dann auch immer Menschen eingeladen. Im Anschluss an die Filme gibt es dann Gespräche mit denen. Wer ist bei dem Film Crash
da? Ja, da haben wir das Bündnis Nürnberg Autofrei dabei, die ja, ich glaube, seit 3 Jahren aktiv sind und sehr viel machen in der Stadt und finde ich das Thema auch so stark fokussiert, so versuchen in die Öffentlichkeit reinzubringen. Und die haben wir uns da eben als ideale GesprächspartnerInnen vorgestellt zu dem Film.
Ein Film, wo die ProtagonistInnen sicherlich auf einer ganz anderen Seite stehen, ist der Film How to Blow Up a Pipeline. Der wird am Anfang des Filmfestivals gezeigt, nämlich gleich am Donnerstag. Worum geht's da?
Ja, der Film ist ein spannendes Beispiel vielleicht von einem neuen Behandeln des ganzen Themas. Also das ist so ein bisschen eine Frage, die wir auch in der Vorbereitung immer wieder uns gestellt haben. Was passiert eigentlich aktuell? Wie sehr ist der Klimawandel oder Proteste gegen den Klimawandel überhaupt Bestandteil von einer Spielfilmproduktion? Und tatsächlich muss man sagen, es kommt wenig vor. Es ist kaum irgendwo Thema. Das ist aber ein Film, da ist es ganz zentral. Das ist eine Verfilmung von dem Sachbuch How to Blow Up a Pipeline von Andreas Malm. Und geht tatsächlich um eine Gruppe von jungen Menschen, die sich zusammenfinden, um aus Protest gegen die Klimazerstörung eine Pipeline in die Luft zu jagen und quasi keine andere Möglichkeit mehr finden, ihre Verzweiflung zu artikulieren und ihren Protest stattfinden zu lassen. Ja, und von daher ist es tatsächlich ein Film, der sozusagen vieles diskutiert oder an dem man vieles diskutieren kann, was vielleicht auch Menschen von Fridays for Future bis zu jedem, der gerade sich fragt, weswegen läuft eigentlich alles immer so weiter, umtreibt.
Wer kommt da zum Filmgespräch dann?
Da haben wir nicht ein Gespräch nach dem Film, sondern wir haben einen Referenten eingeladen von der Uni Vechta, Simon Probst. Der beschäftigt sich mit quasi Zukunftserzählungen oder Zukunftsnarrativen und wie wir eben, also eigentlich hat er einen Literaturschwerpunkt, aber er behandelt auch viel Kino, wie eben solche Themen sich niederschlagen und wie darüber erzählt wird. Und das war uns eigentlich auch wichtig, dass wir eben neben diesen politischen, was ja dann auch manchmal so, keine Ahnung, viele Absichtserklärungen sind oder so, dass wir eben diese kulturelle Perspektive da eben auch mit reinbringen und dem eben nachspüren. Und der hat uns jetzt schon versprochen, dass er eben in seinem Einführungsvortrag sich auch speziell auf den Film einlassen will.
Wasser wird zunehmend knapp. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist jetzt gerade im globalen Süden ja schon sehr lange für viele Menschen kaum noch möglich oder nur sehr schwer möglich. Darum geht es auch in dem Film Above Water. Was ist das für ein Film?
Above Water ist einer von unseren zwei Dokumentarfilmen, die wir diesmal im Programm haben. Und er thematisiert die Situation im Niger und da eben die ständig anwachsenden Probleme, die die Bevölkerung auf dem Land hat, überhaupt noch an Trinkwasser zu kommen. Ja, und dazu werden wir hinterher mit der Initiative für Afrika einfach über die Situation überhaupt mit der Trinkwassersituation in Afrika sprechen. Und ich glaube, mit diesem Wasser überhaupt ein Thema aufs Tapet bringen, das ja auch in Europa zunehmend wichtig wird, wenn auch in Spanien oder Südfrankreich oder Italien und eigentlich immer näher kommend Trinkwasser ja zu einem sehr, sehr knappen Gut wird. Und wahrscheinlich das ist, wo wir alle die Folgen des Klimawandels als erstes richtig massiv zu spüren bekommen, weil da dann die Verteilungskämpfe einfach immer stärker werden.
In einem anderen afrikanischen Land, nämlich in Burundi, spielt der Film Neptune Force. Da geht es um Antikolonialismus, Elektroschrott und vieles mehr.
Genau, das ist ein Film, der sehr viele Themen verbindet. Antikolonialismus, es geht um Arbeitende in einer Coltanmine, es geht aber auch um Leute, die sich als Hacker quasi wehren gegen Ausbeutung. Und der Film bringt das Ganze einerseits zusammen, ich würde mal sagen, mit einer sehr poetischen Herangehensweise, also sehr poetische Bilder, auch sprachlich sehr poetisch. Und gleichzeitig gibt es so ein futuristisches Element da drin. Also man spricht ja auch von Afrofuturismus, was quasi so eine Art schwarze Science-Fiction ist. Und was an dem Film auch faszinierend ist, ist, dass er halt eigentlich nicht diesen Blick von außen darauf hat, sage ich jetzt mal, sondern dass es halt auch ein Film ist, der zum Beispiel auch in afrikanischen Sprachen komplett ist und eben nicht in Englisch zum Beispiel, obwohl er so eine Koproduktion auch mit den USA ist. Und das finde ich einen ganz außergewöhnlichen Film, der vielleicht auch Sehgewohnheiten ein bisschen herausfordert, aber der eben sehr selbstbestimmt über diese Themen berichtet, der auch so einen widerständigen Moment da drin hat. Es geht ganz viel um Protest und wie man sich zusammenschließen kann. Und dann spielt eigentlich eine Frage von Gender-Identitäten auch noch mit rein. Und der Film bringt das alles sehr auf so eine mitreißende Art und Weise zusammen. Und den wollten wir eben auch mit zeigen, weil es gibt nicht so viele Spielfilme, die vielleicht uns auch hier erreichen, die eben so eine Thematik, wo dann eben auch so ein Energiebereich oder Rohstoffbereich mit einer antikolonialen Perspektive in einem Spielfilm so zusammenfällt. Und der ist einfach ein tolles Beispiel für sowas. Genau, und da haben wir als Gesprächsgast Ariamala Ebinger für ein Gespräch nach dem Film. Sie ist aktiv im Eine-Welt-Netzwerk in Bayern und sie setzt sich sehr mit Entwicklungszusammenarbeit und eben auch mit den Problemen des Kolonialismus in diesen Zusammenhängen auseinander und wird da, glaube ich, sehr kritische Perspektiven eben auch auf das Thema Rohstoffausbeutung und auch, was ja auch ein Riesenthema ist, nämlich der Energiehandel oder ja auch die Energiegewinnung in afrikanischen Ländern, die ja dann aber vor allem europäischen Ländern dient, denke ich, wird sie bringen, solche Perspektiven.
In einigen Filmen geht es ja um die Protestkultur und Protestbewegungen gegen Klimawandel, auch für eine bessere Energie. Eine der hier sehr großen und sehr bekannt gewordenen Protestbewegungen ist ja die im Hambacher Forst. Auch darum geht es in einem Film. Was ist das für ein Film?
Das ist Infinite, The Climate of Change. Das ist unsere zweite Dokumentation, Dokumentarfilm, den wir immer bekommen haben. Und das ist ein ziemlich spannender Rückblick auf eben Kämpfe gegen Kohle, gegen Kohleabbau. Auf der einen Seite im Hambacher Forst, und da beobachteten die Filmemacher über 5 Jahre die Entwicklung des Ortes und der Proteste dort. Und auf der anderen Seite geht es um ein Tal in Nordengland, in dem eigentlich ein viel kleinerer Protest stattfindet, nämlich wirklich vor allem Anwohner aus dem Ort, die sich dort versammeln, die dort versuchen mit Klagen vor allem wegen einer bestimmten Form von Salamandern das Ganze zu verhindern. Und diese beiden Protestformen gegen die Braunkohleabbau, die beobachtet der Film über diese lange Zeit, und das ist sehr spannend zu sehen. Und gleichzeitig macht er auch immer wieder die Bögen auf dahin, was es bedeutet, weiterhin so zügellos Braunkohle zu verfeuern und was die eben Klimaschäden davon dann auch auslösen. Also insofern ist es quasi einer der Filme, wo wir versuchen, auch die Notwendigkeit von dem Energiewende deutlich zu machen und da sehr dicht am Thema sind. Deswegen sind mit AktivistInnen von Fridays for Future und Ende Gelände auch tatsächlich jetzt die zwei von denen in den letzten Jahren in Deutschland maßgeblichen Protestgruppen da eingeladen, um eben über Hambacher Forst oder Lützerath mit uns zu sprechen.
Um eine andere Art der Energiegewinnung und deren Risiken, nämlich die Atomenergie, da geht es in einem weiteren Film eures Filmfestivals, nämlich in dem Film Homeland. Der spielt in und um Fukushima, oder?
Genau, der ist schon 2014 entstanden und ist einer von mehreren Filmen, die in Japan dann auch entstanden sind und Spielfilmen und sich mit der Problematik, auch der Situation, die eben dort vor, der Leute dort vor Ort auseinandersetzen. Und also auch wenn jetzt ja der Atomausstieg in Deutschland ja erstmal vollendet ist, wenn man so sagen will, war es uns wichtig, das Thema mit reinzunehmen, unter anderem auch deswegen und um da halt auch nochmal drauf zu gucken, weil ich glaube, der ideologische Kampf ist ja noch nicht ganz beendet. Und andererseits ist der Film halt auch so ein Einblick eigentlich auch, wie sich Lebenswelten dadurch verändern und was ja dann, glaube ich, immer die Risiken sind, die so gerne runtergespielt werden. Und es geht eben in dem Film dann bis rein in so Familienstrukturen, auch in eine gesellschaftliche Struktur, also die dann halt eben zwischen Ohnmacht und Weitermachen wie bisher und Protest, sage ich jetzt mal, so einen Weg sucht, die Leute halt für sich Wege suchen. Ja, und also ich fand es ein sehr schönen, irgendwie auch bewegenden Film, also der hat so auch was Melodramatisches, aber der eben das Thema irgendwie auch ernst nimmt und eben auch mit diesem Protest, was man ja mit der japanischen Gesellschaft immer nicht so gleich als erstes in Verbindung bringt, aber eben doch zeigt, das gibt's da auch und die Leute lassen sich eben nicht alles gefallen. Eigentlich hätten wir da gerne mit, wir hatten Leute angefragt, die eben auch selber mal in Japan waren und da an großen Demonstrationen gegen das wieder ans Netz gehen der AKWs teilgenommen haben. Das hat leider nicht geklappt, aber wir haben eine Expertin vom Nürnberger Energiewendebündnis, nämlich Barbara Geier-Heck, und die kann uns, glaube ich, viel sagen zur Diskussion in Deutschland und auch zu Gefahren, wie halt vielleicht der Ausstieg halt auch wieder rückgängig gemacht werden könnte.
Zwei Filme stehen noch aus, die wir noch nicht angesprochen haben. Ein Kinderfilm und einer, da geht es um giftige Chemikalien und einen Umweltskandal in den USA.
Ja, Vergiftete Wahrheit ist vermutlich auch einer von den Filmen, die doch eigentlich erstmal sehr weit von unserem Thema weg sind, weil der Film um zwar einen Umweltskandal geht, aber einen, der wirklich erstmal nur lokal ist und keine Auswirkungen aufs Klima so direkt hatte. Es geht nämlich um Teflon und diese hochgiftige Chemikalie PFOA, die der Konzern DuPont entwickelt hat in den 60er, 70er Jahren und dann in Cincinnati Teflon produziert hat und dabei aber eigentlich die ganze Umgebung um die Fabriken verseucht, vergiftet hat und Tiere und Menschen und alle sind reihenweise an Krebs gestorben. Das Ganze wirkt bis heute nach, also da sind immer noch Landstriche sehr verseucht. Was aber für uns der Bogen jetzt zum Klima ist, ist die Frage der, wie kann man gegen Konzerne bei so Umweltverbrechen vorgehen, was sind die rechtlichen Möglichkeiten, und da ist es einfach ein, in dem Fall auch sehr großer Hollywood-Film, der vor 2 Jahren, glaube ich, erst im Kino war, also sehr aktuell ist, von Todd Haynes, hat die Regie gemacht, der so ein bisschen so in der Geschichte von Erin Brockovich zum Beispiel steht und einfach den Anwalt, der eigentlich zuerst ein Wirtschaftsanwalt ist und genau Dupont auch vertritt, aber zunehmend seine Moral entdeckt und dann eben so die Seiten wechselt und letztendlich zumindest diese Sparte von Dupont zu Fall bringt und sehr, sehr hohe Schadensersatzforderungen am Ende auch durchsetzen kann, in Blick nimmt. Und das wollen wir jetzt aber als Beispiel nehmen, um darüber zu sprechen, inwieweit die Möglichkeit gegen Staaten, aber auch gegen Firmen zu klagen, auch eine Möglichkeit ist. Und da hatten wir ja in den letzten Jahren ein paar sehr spektakuläre, vom Bundesverfassungsgerichtsurteil bis zu dem Urteil in den Niederlanden, aber auch gegen Shell gab es schon ein Urteil. Also es gab ja schon eine ganze Reihe von erfolgreichen Klimaklagen und es gibt auch ständig weitere und mehr. Und dazu haben wir uns mit Markus Kraszewski, einen sehr kompetenten Experten, eingeladen. Er ist ja Rechtswissenschaftler und hat in Erlangen den Lehrstuhl für Völkerrecht und ist in dem Zusammenhang ständig mit dieser Corporate Responsibility, hat er immer zu tun und wird uns, glaube ich, spannende Einblicke liefern.
Genau, und unser Kinderfilm ist eigentlich ein Klassiker des japanischen Anime, kann man inzwischen sagen, von 1997, Prinzessin Mononoke. Und wir haben ihn ausgewählt, weil eben in diesem Film sehr, ja, man kann auch sagen, mythisch, es eben um die Zerstörung von Natur geht. Also Grundlage ist quasi, dass Erz abgebaut wird und dadurch eben ein Eingriff in die Natur passiert, der ja dann eben, und das ist dann eben so japanische Mythen, dann eben die Natur aus dem Gleichgewicht bringt und eben den sogenannten Waldgott unter anderem stört. Und das ist in der Bildsprache von Studio Ghibli und auch in der, ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen überwältigende Ästhetik des Films, ist es halt ein sehr toller, auch irgendwie wütender Film gegen Umweltzerstörung, so würde ich ihn jetzt mal auch lesen. Und ja, auch ein Film, den wir einfach sehr mögen, weil er halt einfach mit Bildern einfach sehr viel arbeitet, die vielleicht erstmal nicht so an den klassischen Umweltthema dran sind. Und ja, und den haben wir dann eben für das jüngere Publikum ausgewählt.
Prinzessin Mononoke ist ja ganz am Ende noch, also wirklich von Freitag bis Sonntag läuft der Film, am Sonntag endet das Festival auch. Was muss man sonst noch außenrum wissen?
Genau, also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir alle Filme bei freiem Eintritt anbieten können. Das heißt, wer kommen möchte, sollte auf jeden Fall vorher Karten buchen, nicht einfach spontan kommen, sondern am besten sich festlegen und gleich buchen. Für die Eröffnungsveranstaltung ist es nämlich schon fast ausgebucht. Das ist uns auch möglich, weil wir die Veranstaltung in Kooperation mit dem Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg machen. Jetzt zum zweiten Mal eben auch schon als eine Kooperation und die ermöglichen uns das eben auch, dass wir die Filme bei freiem Eintritt anbieten können.